Herr Dick versteht Deutsch, wird aber auf Englisch antworten und Herr Wiesler wird das freundlicherweise übersetzen.
Ich verstehe nur ein bisschen Deutsch.
Okay. Herr Dick, Sie haben...
Nach ein Jahr in Deutschland, das war besser.
Okay. Herr Dick, Sie haben Tumorstammzellen entdeckt bei Leukämien, mittlerweile auch bei anderen Tumoren. Was hat sich aus diesem Konzept der Tumorstammzellen entwickelt für die Krebsforschung einerseits und für die Krebstherapie andererseits?
Right, so if I understand your question correctly, what are the impact or the of the idea of cancer stem cells for understanding cancer and for therapy? Mm-hmm. Okay. So I think that the issue that has been faced in the clinic for a long time. In fact, if you go back to the time of the great experimental pathologists, in fact, many of them were German in the 19th century, they would look under the microscope and you would see that although cancer cells tended to be homogeneous, that is, they all looked sort of the same, they're all growing sort of quickly, you could even then, at that time, still see that there were differences in cells. And so over time, people began to apply more functional criteria, so the ability, how fast do cells grow? Are they growing or aren't they growing? And so it became clearer and clearer that there is a lot of diversity in many kinds of tumors, but perhaps not all kinds of tumors. And so what, you know, the work has evolved and emerged in the last number of years to the idea that that not every cancer cell is equally potent or is equal at maintaining and propagating the tumor. And as we're beginning to understand that concept, what we're beginning to delve into is the molecular regulation of these cells and what makes these cells more distinct from other cells. And so what is becoming clear is that the core properties that define all stem cells, whether they're blood stem cells or other kinds, so there are some core features, fundamental features of stem cells, and some of these are shared with these so-called tumor stem cells. And what's becoming clear is that some of these core features of stem cells are actually the same properties that make these cells resistant to therapy. They make them very difficult to target. So you've already talked about the work that Professor Trump has done, which has shown that one of the properties of blood stem cells, normal blood stem cells, is that they tend to be silent or quiescent or sleeping, schlafen. And it appears that this is a property which is retained by many of the leukemia cells, which is sort of the opposite side of normal development. And so I think that as we delve deeper into these tumors, we're all trying to understand what is it about these cells that make them distinct from the other cells which are there. Let me just say one other thing, which if I got the dialogue here about the validity of the cancer stem cell model, how universal it is. I think one of the complications, one of the problems, is that when people think about cancer stem cells, they tend to think of them as a static entity. And what I mean by that is that they are the same in a tumor. But I think what research is emerging, we know that tumors evolve, tumors progress. That is, if you look at a tumor early in its development, for example, a melanoma or another kind of tumor, it is less uncontrolled in its growth, but over time it accumulates more changes and the tumor changes its properties, becomes more aggressive. And I think we're coming to learn that the stem cells themselves are also evolving and they're also changing. And so if you look at a tumor at one point in its evolution, you can have the proportion of cells, that is, the number of cells which are stem cells, can be quite low early in development. But it's becoming increasingly clear that as progression occurs, that the proportion of tumor stem cells and non-tumor stem cells changes. And so that the frequency, that is, the number of stem cells, is much higher in a more progressed tumor. So it's very difficult for people when they compare, when you look at research publications, Sometimes people just say, well, I used this tumor and I don't think there's cancer stem cells, or I use this tumor and I think that they are. But the reality is often people aren't looking at the same tumor at the same points in time. So there could well be a cancer stem cell, but you're looking at a tumor so far down.
Gut, also was Herr Dick sagt, ist zunächst mal schon seit langer Zeit ist immer wieder beobachtet worden, dass Krebsgeschwülste nicht einheitlich sind, sondern sich durchaus aus unterschiedlichen Zellen zusammensetzen. Die wachsen unterschiedlich schnell, die sehen für den Pathologen unter dem Mikroskop auch unterschiedlich aus, also haben unterschiedliche Zellformen. Daraus ergibt sich eben diese Vorstellung, dass es ganz offensichtlich eine Hierarchie verschiedener Zellarten in einem Tumor gibt. Zum Beispiel dergestalt, dass wahrscheinlich viele Zellen in einer Krebsgeschwulst den Krebs selbst gar nicht unterhalten. Die sind entstanden, die verhalten sich bösartig, die verschwinden auch relativ schnell wieder, wenn man behandelt, während andere, wie diese Zellen mit Stammzelleigenschaften, die Eigenschaften haben, immer wieder weiter sich zu teilen und Nachschub an Krebszellen zu bilden. Und ein Zusammenhang, auf den er sehr früh hingewiesen hat, ist der, dass es eben viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen den Stammzellen, die im Knochenmark zum Beispiel seit längerer Zeit schon bekannt sind, den hämatopoetischen Stammzellen, und Zellen im Blutkrebs, die diese Stammzelleigenschaften behalten, also die sogenannten Blutkrebsstammzellen. Beide sind in der Lage, ständig einen Nachschub an neuen Zellen wiederzubilden. Das ist für die Blutbildung wichtig, aber ist leider auch eine unselige Eigenschaft in Krebsgeschwülsten, dass sie eben wachsen und proliferieren. Sowohl die gesunden Stammzellen als auch die Stammzellen, die man zum Beispiel bei Blutkrebs findet, scheinen widerstandsfähig zu sein gegen Therapie, also therapieresistent. Herr Trump hat auf den Zusammenhang hingewiesen. Und außerdem haben paradoxerweise beide Zellen auch die Eigenschaft gemeint, dass sie über längere Zeit auch mal ruhig liegen bleiben können. Auch die Krebsstammzellen teilen sich nicht dauernd, sondern gehen offensichtlich auch durch Ruhephasen durch und können zum Beispiel dazu führen, dass ein Krebs, der erfolgreich behandelt schien, nach 2 oder 3 Jahren plötzlich wieder aufflackert. Ein weiterer Punkt, den er ausgeführt hat, und das zieht vielleicht auch ein bisschen auf den letzten Diskussionsaspekt von Rudi Jänisch ab, ist, wir gehen heute davon aus, dass ein Tumor kein statisches Gebilde ist, sondern sich im Lauf der Krankheit entwickelt. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass sich auch die sogenannten Krebsstammzellen in einer Geschwulst in einem Entwicklungszyklus befinden, ihre Eigenschaften ändern während der Erkrankung, aber zum Beispiel auch zahlenmäßig zunehmen. Es ist durchaus denkbar, dass in einem frühen Stadium man die sehr selten findet. Und wenn der Tumor hochmalign ist, könnte die Zahl auch zunehmen. Das wiederum bedeutet natürlich, dass man unterschiedliche Untersuchungsergebnisse bekommen kann, wenn man einen Tumor beforscht, je nachdem, in welchem Stadium man ihn gerade erwischt. Und auch das kann sicher die zum Teil durchaus noch kontroversen Ergebnisse, die die Forschung erbringt, erklären. Jetzt geht es aber um Therapeutic Implications.
So there's a long history of research in cancer, we often hear of it in our papers, you know, something causes cancer, something doesn't cause cancer, something is curing cancer, and no, it doesn't. And so the question is cancer stem cell going to be that kind of a thing? So in other words, right now, it's a very new area in many ways. So really, there's only been, you know, really active study since, let's say, the early, maybe 2003, 2004. So 5 or 6 years. So it's a very new area in many ways. And so people, has a lot of promise. People are very excited about it. But I think we also need to be very cautious, because the question is, much of this research has come from highly experimental models. For example, studying cancer in mice, or studying human cancer transplanted into mice. So one of the paradoxes of cancer is it's very difficult to grow cancer cells in a lab dish. And so it's very difficult to study human cancer. But over the last number of years, there's been a real revolution in the use of these so-called xenograft models, which is the idea of putting a human cell into a mouse, but doing it in a way which really reproduces many of the features of the human cancer. But in the end, it's still just a model. And so the question really is our understanding of cancer stem cells dependent or, and of the what how it would translate in German, but an artifact of the experimental model? Is it just a chance which is happens only in this model but doesn't have any translation into a human? And so I think where people will really come to know whether or not these cells are realistic, or at least important, is when we can translate it into the human situation. And so one of the things I talked about in my talk was one of the early steps that we've taken to try to ask the question, are cancer stem cells relevant for humans? And one of the ways that we did this was that we began to ask, what are the programs, what are the gene expression programs which are operating in the leukemia stem cells? And in fact, we compared them to the same programs operating in a normal stem cell. So we now had these core programs which define stem cells. And we had a set of genes which define this state. And we ask, if we look at cancer cells and we look at the programs that are operating in cancer cells, if you have the leukemia stem cell program being active, how do those patients do compared to other patients which don't have those programs active? So we looked at a large set of data, in fact, with a collaborator in Germany, a clinical collaborator, who had collected data where they had looked at gene signatures from hundreds of patients and then correlated that with survival. So they had signatures and survival. And we said, let's look at these signatures, but let's just look at the stem cell signature. And we found patients that had high signatures and patients that had low signatures. And then we asked, how did they survive? And it turned out that there was a large distinction between those patients that had a very high stem cell signature survived much more poorly compared to those that had a low signature. So this is really one of the first demonstrations that something that was discovered in this odd model of human cells in a mouse is actually defining a population of cells which has a predictive impact. It's able to predict, and it appears to influence. So if you have a stem cell signature, it influences your survival. And so this is the beginning steps of taking this knowledge and translating it into better stratifying, better putting patients into treatment strategies that are most appropriate. So, for example, one of the things we showed was that there is a current method to basically look at leukemia patients and say, you have a low risk for, you have a good chance of responding to therapy, and you have a poor chance. If you have a poor chance, we're going to let you go to more aggressive therapy like transplantation. If you have a good success, we're going to give you the standard. But what we found was that even in this good success rate of patients, if we applied our signature to those, we actually saw that there was about a third of the patients actually, if they had a high signature, they were just as bad as these patients down here. But right now, those patients are not being offered the aggressive therapy. So this is actually an example of taking this stem cell knowledge, and if it translates into, with more clinical validation, if it's true, it's able to actually tell that these patients, you know what, you should actually get this more aggressive therapy. So it's one application of taking stem cell knowledge and translating it into people.
Thank you.
Also es geht um die Frage, hat es bereits Bedeutung für die Behandlung in seinem Fall von Patienten mit Blutkrebs, mit Leukämie? Immer im Auge behalten, dass wir natürlich in einem Gebiet sind, was noch hochexperimentell ist. Wir haben das Problem, dass vielfach noch mit Tiermodellen gearbeitet werden muss. Wir wissen aber, dass sich manche Facetten von Krankheiten im Modell gut abbilden lassen, andere dagegen weniger gut. Es wird zum Beispiel zunehmend versucht, Krebszellen in abwehrschwache, immundefiziente Mäuse zu verimpfen, in sogenannten Xenotransplantaten, und damit verbesserte Modelle zu erzeugen, aber es ist natürlich immer noch ein Tumor in einer Maus und nicht, sagen wir mal, die Krebserkrankung beim Menschen. Herr Dick hat einen schönen Ansatz präsentiert, sagen wir mal, wie man das Wissen über Stammzellen und Tumorstammzellen heute bereits in der Klinik nutzen kann. Und zwar ging er von folgender Überlegung aus. Man müsste eigentlich erwarten, dass diese Leukämie-Stammzellen ähnliche Eigenschaften haben wie die normalen Stammzellen im Knochenmark. Zum Beispiel, was die Ausprägung von Genmustern angeht. Also hat er Genexpressionsmuster verglichen zwischen gesunden, normalen Stammzellen im Knochenmark und Leukämiezellen, die von Patienten mit Blutkrebs gewonnen worden waren, in einer Zusammenarbeit mit dem Klinikum in Ulm, mit Herrn Buske. Dabei hat sich Folgendes herausgestellt: Wenn die Leukämiezellen eines Kranken viele Merkmale von Stammzellen zeigen, im Genexpressionsmuster, schneiden die Patienten deutlich schlechter ab in ihrem Krankheitsverlauf, als wenn sie diese Übereinstimmung nicht haben. Was dafür spricht, dass eine hohe Population solcher Stammzellen ganz offensichtlich mit Progress und auch mit ungünstigem Verlauf von Blutkrebs verbunden ist. Das wirft natürlich jetzt die Frage auf, ob man künftig solche Genexpressionsmuster nicht bei jedem Patienten erstellen soll. Und immer dann, wenn sich herausstellt, seine Zellen haben ein Muster, was normalen Stammzellen entspricht, man von vornherein eine andere Behandlung anbietet, die eingreifender ist bis zur Stammzelltransplantation. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass ein Gebiet, was sich noch sehr stark auf der Ebene der Grundlagenforschung bewegt, trotzdem bereits Ideen generiert, die man versuchen kann, umzusetzen in die Behandlung von Leukämiepatienten, in dem Fall als Prognoseparameter. Also als Hinweis dafür, ist das eine eher gutartige Form der Leukämie oder ist es eine bösartige, eine besonders aggressive Behandlung?
Ja.
Ich finde das für die Leukämie ein ganz spannender und natürlich auch gut nachvollziehbarer Ansatz, dass man die Leute dann in die aggressivere Therapie-Richtung drängt. Aber bei den soliden Tumoren hat man doch oft gar keine Therapieoptionen mehr. Und Herr Trump hat ja gerade gesagt, eben auch Bestrahlung und Chemotherapie reagieren die Krebsstammzellen nicht. Also was denn würde es eigentlich im Moment doch wenig bringen, wenn man jetzt bei einer Brustkrebspatientin oder Darmkrebs so eine Prognose stellt, sagt, du hast wenig Chancen, aber eigentlich wir können dir gar nicht anbieten.
Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Also es ist natürlich auch bei Brustkrebs so, dass wir mittlerweile ein ganzes Arsenal unterschiedlicher Therapien haben, von Antikörpern angefangen, über neue Generationen von Zytostatika bis zur Hormontherapie. Und es ist durchaus denkbar, dass ein Tumor, der bestimmte Eigenschaften hat, was die Stammzellpopulation angeht, zum Beispiel auf eine bestimmte Kombination dieser Behandlung besser anspricht als ein anderer. Im Übrigen, glaube ich, sollte sich das auch nicht erschöpfen, jetzt nur in die Idee der Entwicklung einer neuen Krankheit. Ich würde mir vieles auch davon versprechen, dass es vielleicht gelingt, durch den Nachweis solcher Zellpopulationen sehr viel früher und besser vorauszusagen, welcher Tumor neigt dazu zu metastasieren und welcher wird mit größerer Wahrscheinlichkeit lokal bleiben. Denn ein Aspekt, auf den Herr Brabletz gleich eingehen wird, der hier noch gar nicht abgedeckt worden ist, ist der, dass wahrscheinlich diese Krebsstammzellen, die in einem stammzellähnlichen Stadium verharren, auch eine wichtige Rolle spielen für den Prozess der Metastasierung, das heißt der Ausbreitung von Tumorzellen im Körper.